Hallo, herzlich willkommen zur Gruppenpolizei. Es wird heute ein bisschen improvisiert aus verschiedenen Gründen. Erstens, weil ich Sachen mit Gap zeigen will und wir erstmal gucken müssen, ob das alles so klappt, ob die Technik so funktioniert, wie ich denke und ob das, was ich mir überlegt habe, was ich da zeige, dann auch wirklich irgendwie interessant ist und ob es funktioniert, dass ich dabei ein bisschen was erzähle und das auf dem Band dann nicht nur so klackern und schweigen ist. Wir werden das sehen. Vorher gibt es noch ein bisschen Theorie. Dann ist generell dieser Abschnitt 3 über die Suzuki-Gruppen so ein bisschen, naja, so ein bisschen anders, weil es nicht so funktioniert, Definition, Satz, Lämmer, bla bla bla, mit Beweisen und ganz viel ausführlichem Zeug, sondern ich werde eher so ein bisschen erzählen, ein paar Dinge anreißen, erklären und dann auf Literatur verweisen. Und dann kommen wir schon zum nächsten Abschnitt, wo es dann wieder mehr so ist wie vorher, also ordentlicher und mit mehr Beweisen und ausführlicheren Argumenten. Das Rumspielen mit Gap passt hier gerade ganz gut und bereitet schön vor, was wir dann im nächsten Abschnitt zu Steiner-Systemen machen wollen. Außerdem hilft es vielleicht auch Leuten, die Mini-Projekte haben. Ich hatte noch ein paar mehr Ideen für Mini-Projekte, werde also nachher noch Ideen in den Raum werfen. Dann können Leute, die denen langweilig ist, sich noch was überlegen. Und generell müssen wir über das Thema Aufgaben und Projekte nachher noch kurz reden, weil nämlich Annika, die heute eigentlich ihr Projekt vorstellen wollte, nicht da ist. Und da ich nicht vermute, dass jemand anders spontan sein oder ihr Projekt vorstellen möchte, müssen wir dann nachher in der Pause oder nach der Pause mal kurz besprechen, was wir machen. Ob ich einfach dann heute nochmal ein bisschen Vorlesung dranhänge und wir davon an der anderen Tage dann kürzer Vorlesung machen und dann mehr Übung oder so. Das sehen wir dann. Soweit der Stand. Wir reden jetzt ein bisschen über Suzuki-Gruppen. Benannt nach Michio Suzuki. Suzuki hat viele sehr schöne Arbeiten geschrieben, Präklassifikation. Und das waren zum Teil Arbeiten, in denen man so anfängt zu verstehen, wie so Klassifikationsresultate aussehen könnten. Ich habe zum Beispiel, so habe ich Gruppentheorie gelernt, ich habe eine Arbeit gelesen über Suzukis Arbeit, über Gruppen, endliche Gruppen, in denen der Zentralisator einer Involution nur genau eine, zwei Sylow-Untergruppe hat. Dazu hat Suzuki was geschrieben und das habe ich mir auch angeschaut, aber wichtiger war eigentlich eine Diplomarbeit, die jemand anders geschrieben hatte über diese Arbeit und da wurde das mit anderen Methoden bewiesen, was Suzuki gemacht hatte. Dann habe ich also das Zeug von Suzuki gelesen und gleichzeitig diese Methoden aus der Diplomarbeit gelernt und ich fand das alles wahnsinnig schwierig und hatte keine Ahnung, aber habe einen ersten Einblick bekommen, wie funktioniert das? Man nennt sich so eine Eigenschaft, wie kriegt man die Gruppe in die Finger? Wie kann man ausgehend von so einer Eigenschaft dann die Gruppe erkunden und Dinge herausfinden? Das war Suzuki. Und diese Gruppen, über die wir jetzt kurz sprechen wollen, die behandelt er unter anderem in der Arbeit von 1900. Es lohnt sich auch, in seine Originalarbeiten reinzuschauen. Ich habe das gemacht in Vorbereitung auf die Vorlesung. Es ging um Fragen, ich habe das letztes Mal schon angerissen. Auf der einen Seite, ja, man kennt schon gewisse Typen von Gruppen, gibt es vielleicht noch was anderes? Also sagen wir mal, wir denken, wir kennen alle zwei transitiven Permutationsgruppen. Kennen wir wirklich alle oder läuft da draußen noch irgendwas rum? Haben alle endlich einfachen Gruppen durch zwei- und dreiteilbare Ordnung oder gibt es auch andere? Und dann kam da auf einmal diese Serie von Beispielen, mit zu drei Teilarten in der Ordnung. Literaturhinweis dazu, wenn man zeigen will, dass die Suzuki-Gruppen wirklich die einzigen endlichen einfachen Gruppen sind, mit zu drei Teilarten in der Ordnung, dann kann man es auf unterschiedliche Arten tun. Was schreibe ich an? Nicht nur die einzige Serie, es ist der einzige Typ. Es gibt auch keine quadratischen Gruppen. Mit so drei Teile auf der Ordnung. Einziger Typ, einfach nicht quadratischer Gruppe. Und hier sind drei Hinweise, wie man sich das klar machen kann. Möglichkeit 1, wirklich mit der ganz großen Kanone, man schaut sich die komplette Klassifikation aller endlichen einfachen Gruppen an, guckt da rein und guckt bei jeder einzelnen Gruppe, die man da sieht und bei jeder Serie, die man da sieht, was für Ordnungen sind da möglich. Und dann sieht man halt fast überall, dass da immer die Primzahl 3 drin stecken muss, außer dort. Möglichkeit 1 ist eine Classification of Finite Simple Groups, die ich immer so abkürze, CFSG. Da kann man nachgucken. Nächste Möglichkeit, ich gehe jetzt, das ist überhaupt nicht chronologisch oder so, oder nach Schönheit oder Bedeutung, sondern ich gucke jetzt quasi, was sind die größten Kanonen und was sind dann die kleineren. Vielleicht sollte ich weniger kriegerische Vergleiche nehmen. Das ist eine Materialschlacht. Klassifikation. Jetzt kommt eine. Oh, ist auch nicht besser. Ich muss darüber nachdenken. Hier geht sehr viel Theorie rein. Beim nächsten Vorschlag geht auch sehr viel Theorie rein, in dem Fall die Theorie der Fusionssysteme. Es gibt ein Resultat von Aschbacher aus der Theorie der Fusionssysteme, aus dem auch folgt, dass die Suzuki-Gruppen die einzigen einfachen nicht-arischen Gruppen sind, mit zu 3 Teiler von der Ordnung. Fusionssysteme, ich sage mal Aschbacher. Ich habe gerade nicht im Kopf, welches Paper das genau ist, aber das findet man, wenn man da, oder ich kann es auch raussuchen, wenn jemand da Interesse hat, da muss man sich allerdings erst reinlesen, was mit dem Fusionssystem los ist. Und es gibt zum Glück auch einen elementaren Zugang. Und wenn man da das nachlesen möchte, dann kann man in der Arbeit gucken von MP Tobor und mir, die ist erst ein paar Jahre alt. Wir sind nicht auf die Idee gekommen. Also wir haben nicht uns hingesetzt und überlegt, wie könnte man das einfacher machen. Wir wussten einfach, dass es einfachere Argumente gibt, weil es in der Literatur verstreut Hinweise gab. Es stand nur nirgends kompakt. Es gab nicht diese eine Arbeit, die man zitieren konnte, wo das drin stand, sondern es war immer so, ja, man weiß das. Und man wusste das halt aus einem dieser beiden Gründe. Oder man wusste es aufgrund dieser Hinweise, die in der Literatur verstreut waren, aber da musste man halt wirklich wissen, wo man nachlesen muss. Und wir haben uns einmal hingesetzt einfach, weil wir das brauchten. Wir wollten das gerne zitieren, wir wollten es ordentlich zitieren und nicht so oder so. Und wir haben uns gedacht, ja, wenn man das elementar kann, dann können wir das ja vielleicht auch. Also sind wir den Hinweisen der Literatur gefolgt und haben das einmal ordentlich aufgeschrieben. Das sind ein paar Seiten, 10, 11 vielleicht. Und ich sage Ihnen das deshalb, weil ich denke, dass Sie inzwischen genug wissen, um da ranzukommen, was wir da gemacht haben. Das ist wirklich nicht so tief. Also gucken Sie, wenn Sie Lust haben. Das ist erschienen im Archiv der Mathematik und es ist noch nicht sehr alt. Vielleicht 2015?
14.
14, danke. Ich denke, dass Sie jetzt eine Chance haben, das meiste, was wir da machen, zu verstehen. Oder zumindest können Sie sehr qualifiziert nachfragen. Und wenn Sie Interesse daran haben, dann nur zu. Warum erzähle ich das? Na, weil es was Besonderes ist. Die Primzahl 2 muss vorkommen, die Primzahl 3 halt nicht zwingend. Und bei den anderen Primzahlen wird es dann noch witziger. Und das Thema kommt nochmal wieder. Dann haben wir letztes Mal schon besprochen, es ist eine unendliche Serie. Es ist eine Serie von scharf zweifach transitiven Permutationsgruppen, die vorher nicht bekannt war. Man dachte, man hätte vielleicht schon alle gefunden. Es war aber eine neue. Und als ich Suzuki-Gruppen kennengelernt habe, da war das ganz anders, als wir das gleich machen. Ich kannte Suzuki-Gruppen quasi aus dieser Perspektive. Also aus der Perspektive unserer Arbeit, als Typ von Gruppen, der mir häufiger mal während meiner Arbeit begegnete. Das heißt, ich wusste, dass es die gibt. Ich wusste ein bisschen was über die Untergruppenstruktur und das war's. Ich hatte mich nie darum gekümmert, warum die überhaupt existieren, also wie die mal konstruiert worden sind oder was für verschiedene Herangehensweisen es da gibt. Da habe ich mich nicht mit beschäftigt. Aber natürlich will man irgendwann sowas auch mal wissen. Und vor einigen Jahren war ich auf einer Sommerschule, wo Rob Wilson verschiedene Serien von nicht-arischen einfachen Gruppen explizit konstruiert hat. Er hat wirklich erklärt, wie man die konstruieren kann, wie man Eigenschaften beweisen kann. Ich möchte also auf sein Buch verweisen, Finite Simple Groups. Er gibt da eine Konstruktion der Suzuki-Gruppen, die ganz anders ist als das, was ich gleich mache. Das geht los mit auch mit einem Körper der Charakteristik 2, aber dann mit Vektoren aus diesem Körper hoch 6, also Vektoren mit 6 Einträgen. Dann wird da so ein Teilraum konstruiert, dann werden gewisse Abbildungen vorgegeben und dann wird ein Tensorprodukt angeguckt und dann wird da fröhlich rumgerechnet und irgendwann kommen dann diese Gruppen raus. Man kann da viel sehr schön sehen. Er hat es damals sehr schön anschaulich gemacht, sodass man auch gut die Untergruppenstruktur findet. Ist halt ganz anders als das, was Suzuki gemacht hat. Ich möchte jetzt dem folgen, was Suzuki gemacht hat, ohne alles nachzurechnen, einfach nur damit man so einen Eindruck kriegt, woher diese Gruppe damals kam. Genug der Vorrede. Wenn ich schreibe ab 1960, dann meine ich damit, dass wenn man ab dieser Jahreszahl nach Arbeiten von ihm sucht, dass man dann da mehrere Arbeiten findet. Eine kurze, wo ein bisschen was erklärt ist und dann später noch mehr, wo noch mehr Eigenschaften bewiesen werden und so weiter. Ich kann mich nicht genau erinnern an seine Bezeichnung, die wurden dann später halt nach ihm benannt. Und es gibt verschiedene Bezeichnungen für die. Ich nehme normalerweise diese. Und dann mit der entsprechenden Zeitpotenz. Wir sehen gleich, woher die kommen. Es gibt auch SUZ. In GAP ist es Suzuki Group, S und G groß, mit der entsprechenden Potenz hier. Das sehen wir gleich. Und wenn man in sowas wie GLS3 guckt, Kornstein, Lion, Solomon, dann findet man da neben dieser Bezeichnung auch die, die sich vom Duncan-Diagramm her ableitet. Also ganz verschiedene Bezeichnungen. Und das, was er gemacht hat, diese Konstruktion, wurde später von Rhee noch verallgemeinert. Auf die Art und Weise konnte noch eine weitere Serie von Gruppen gefunden werden, die man vorher nicht kannte. Wir fangen an mit einer natürlichen Zahl oder 0 und einer Primzahl von 1. Das ist das 2, 2n plus 1. Wichtig ist also, dass alles, was wir jetzt machen, immer mit einer Potenz von 2 anfängt, wobei der Exponent ungerade ist. So, aus der Galois-Theorie oder so wissen wir, dass es bis auf Isomorphie genau einen Körper gibt, der Q-Elemente hat. Und das ist dann ein Körper mit Charakteristik 2. Sitzen hier Leute, die noch nicht Galois-Theorie gehört haben? Nächsten Sommer. Jetzt nehme ich R als 2n. Das heißt, ich kann Q jetzt schreiben als 2 mal R Quadrat. Und jetzt kommt eine Abbildung. Theta. Das erste, was man nachrechnen müsste und was ich nicht nachrechne. Wenn man der Galois-Theorie gehört hat, ist es einfacher, das zu sehen. Diese Abbildung definiert einen Körperautomorphismus von K. Sehen zumindest ansatzweise diese Abbildung, die man kriegt, indem man Körperelemente zu gewissen Potenzen erhebt. So, jetzt sehen wir, was Suzuki dann gemacht hat. Er hat nämlich Matrizen gebastelt über diesen Körper, der Größe 4x4. Die Gruppe, die wir jetzt konstruieren, wird eine Untergruppe von der GL4K. GL steht für General Linear, also für die allgemeine lineare Gruppe. Das, wenn ich es so schreibe, dann sind es die 4x4 Matrizen mit Einträgen aus K, die invertierbar sind. Wir fangen an mit einer Untergruppe. Achseln schreiben. Von diesen beiden Körperelementen A und B abhängt. Ich mache jetzt ziemlich riesig, damit man das lesen kann. Die Zutaten für diese Matrizen sind A und B und die Abbildung Theta. Das reicht. Ich versuche es mal. Es ist eine Dreiecksmatrix. Das meiste ist auch gar nicht so schön. Na, mal gucken, das passt jetzt vielleicht nicht. Vielleicht muss ich da Pfeile hinein. Also, ich habe 1, 0, 0, 0, dann A, Theta, 1, 0, 0, B, A, 1, 0. Und in der letzten Zeile habe ich als ersten Eintrag stehen, A abgebildet mit 2 Theta plus 1. Plus A abgebildet mit Theta mal B plus B abgebildet mit 2 mal Theta. Muss man sich also überlegen, wie war das nochmal, wenn man solche Verknüpfungen bildet mit Abbildung. Das ist das Element, was hier steht, an dieser Stelle. Dort steht das Element. Ich lese es richtig ab. A hoch Theta plus 1 plus B. Ich habe nichts dazu gefunden. Es wäre natürlich spannend, wie Suzuki auf diese Matrizen gekommen ist. Also, dass man erstmal nach irgendwelchen, nach Untergruppen sucht und nach Formen von Matrizen, bei denen man schnell sehen kann, dass sie eine Untergruppe bilden, das finde ich nachvollziehbar. Das sind ja schon sehr seltsame Konstruktionen, die da passieren. Und manches davon funktioniert auch nur so, weil wir da einen ungeraden Exponenten stehen haben. Das sind die Matrizen M abhängig von A und B. Und wenn man jetzt entsprechend umrechnet, dann sieht man, nicht nur, dass das tatsächlich unter Matrixmultiplikation abgeschlossen ist und eine Untergruppe bildet von der GL4K, sondern, wenn wir das sehen, würde ich hingucken, ist es sogar eine Untergruppe von der SL4K. Das kann man tatsächlich sofort sehen. Das heißt also, dass die Menge all dieser Matrizen für alle möglichen Einträge hier eine Untergruppe von SL4K ist. Das ist die erste Zutat zum Basteln. Und diese Untergruppe nenne ich M. Und wenn ich jetzt über die Gruppenstruktur spreche, meine ich natürlich immer die Matrixmultiplikation. Dann kann man sich noch überlegen, wie groß die ist. Na, wovon hängt so ein Element ab von A und B? Was für Möglichkeiten habe ich, A auszusuchen? A kommt aus dem Körper K, ich habe keine weitere Einschränkung, also habe ich Q-Möglichkeiten. Und für B habe ich auch keine Einschränkung, das hängt auch nicht von A. Das heißt, da habe ich auch nochmal Q-Möglichkeiten, das macht insgesamt Q². Und so kann man ausrechnen, dass da tatsächlich Q² Elemente drin liegen. Und später wird dann klar, wenn man die Ordnung hat, dass man hier eine 2-Sylow-Untergruppe der Suzuki-Gruppe, die später rauskommt, in der Hand hat. Das weiß man aber erst später. Was möchte ich hier noch sagen? Okay. Wir bauen die Gruppenstruktur weiter auf, indem wir als nächstes eine Untergruppe von Diagonalmatrizen basteln. Und die wird so sein, dass sie diese Untergruppe M normalisiert. Wenn wir jetzt wieder quasi in die Zukunft gucken, wenn wir die Suzuki-Gruppe später besser kennen, werden wir sehen, wir basteln hier gerade den Normalisator einer 2-Sylow-Untergruppe. sein. Dass das M normalisiert, also dass es Untergruppe ist, okay, das ist nicht so schwierig zu sehen, dass es M normalisiert, das sind schreckliche Rechnungen, nehme ich an. Und was möchte ich noch dazu sagen? Wie groß ist das Ding? Na, es hängt nur von C ab und da kann ich jedes Element außer 0 wählen, also hat das Ding Ordnung Q-1. Wenn ich jetzt wieder definiere die Menge all dieser MCs, wobei ich alle Cs hier durchlaufe. Und das Ding wird T heißen. So, T, die Menge aller MC, wobei C plus K ist 0. Und dann gibt es eine Untergruppe von BL4K. Wir konstruieren alles in dieser Matrixgruppe. T normalisiert wird. Und nicht nur das, das wird eine Frobeniusgruppe. Das heißt, die Wirkung per Konjugation von T auf M ist so wie die Wirkung eines Frobenius-Komplements auf einen Frobenius-Kern. Das stand da jetzt alles so da. Ja, ich habe jetzt angeguckt und habe dann beschlossen, das an der Stelle zu kürzen und nicht so weniger hinzuschreiben als Suzuki macht. Wenn einen das interessiert, in Suzukis Arbeit steht mehr. Wir können jetzt K hoch 4 hernehmen, darauf eine schiefsymmetrische Binärform definieren und dann nimmt man die Gramsche Matrix zu dieser Form, zu irgendeiner Basis, die man sich halt vorher passend gewählt hat. Und dann ist das ja eine 4x4-Matrix, also auch wieder eine Matrix aus BL4K. Das heißt, die können wir in die Hand nehmen und dann gucken wir uns die Untergruppe an, die von M mal T, was wir schon haben, und dieser Gramschen Matrix zu dieser schiefsymmetrischen Bilinearform erzeugt wird. So, da kommt wieder eine Untergruppe von BL4K raus, bei der jetzt aber viel schwieriger zu sehen ist, vor allem, weil ich ja nichts über diese Form gesagt habe, wie groß die wird. Suzuki erklärt da noch einiges dazu. Ich möchte hier nur sagen, das ist die Methode, mit der man das macht. Dazu kommt jetzt noch so eine Gramsche Matrix. Dadurch, und die normalisiert das nicht, sondern das wird jetzt eine Gruppe, die nochmal eine ganze Ecke wächst. Wie sehr, werde ich gleich erzählen. Und dann gebe ich noch ein paar Hintergrundinfos. Das schreibe ich mir so an. Suzuki definiert eine schiefsymmetrische Binärform, die nenne ich jetzt
mal kleine App. Ich glaube, den Buchstaben brauche ich gleich nicht. Auf Kauf 4. Und verwende eine Gramsche Matrix. Die nenne ich jetzt mal D. Eine Gramsche Matrix D. Zu F. Um dann dieses Erzeugnis zu bekommen, n mal t zusammen mit d, da d in GL4k liegt, ist es eine Untergruppe von GL4k. Das wird berechnet. Und was rauskommt, ist eine Gruppe der Ordnung. Ich schreibe mal, was sich hierzu herausstellt, also was da alles passiert ist. Stellt sich heraus, dieses Erzeugnis hat Ordnung Q² mal Q minus 1 mal Q² plus 1. Diesen Teil haben wir schon gesehen, der kommt von m mal t. Und jetzt wird es nochmal größer. Da kann ich auch gleich ein bisschen was zu sagen, wie man darauf kommt. Da muss ich ein paar Dinge noch hinschreiben, die Suzuki noch ausrechnet, und dann kann man zählen.
Das ist eine andere Konstruktion, zu der ich nichts sagen möchte. Dort. Genau, da rechnen wir noch ein bisschen was nach.
Er überlegt sich, dass man in diesem Erzeugnis die Elemente alle auf eine gewisse Art und Weise schreiben kann. Und dann zählt man, wie viele Möglichkeiten es gibt, auf diese Art und Weise Elemente zu passen. Das können wir zumindest ein bisschen nachvollziehen, was er da macht. Einfach um einen Eindruck zu kriegen, denn das Zeug ist alt.
Ich fand es einfach sehr, sehr spannend, da nachzulesen, wie
wurde gearbeitet, wie wurde konstruiert. Nennen wir das Ding mal D. Suzuki zeigt, die wir schon kennen. Da wissen wir, die schreiben wir als ein Ding aus dieser Quadratgruppe, also irgendwie aus diesen M, A, Bs gebastelt, mal so eine Diagonalmatrix. Die sind okay. Jetzt gucken wir uns die anderen an. Gehen ohne M mal T. Für all diese Elemente existieren, und zwar eindeutig bestimmt, eine Matrix A aus M mal T, eine Matrix X aus M, so, das gilt dass man groß und klein Buchstaben, das ist jetzt ein bisschen doof, dass man G schreiben kann als H, also als eine Matrix daraus, mal diese Gramsche Matrix, die ich vorhin groß D genannt habe, mal X. Das ist eine von diesen, so ein Produkt von M, A, B Matrizen. Das ist immer noch die Gramsche Matrix von vorhin. Ach, da steht es hier noch. Ja. Also nicht irritieren lassen, das sind alles Matrizen. Die kommt aus M mal T, das ist diese Gramsche Matrix von oben und das ist eine Matrix aus M. Und für jedes Gruppenelement, was nicht schon in M mal T liegt, zeigt Suzuki, dass man auf diese Art und Weise eindeutig das Element schreiben kann. Und das gibt eine Möglichkeit, Elemente zu zählen. dann fällt das nicht ganz so vom Himmel, wie groß die Gruppe ist. So, wie zählen wir das? Okay. Die Gruppenelemente liegen entweder in MIT oder außerhalb davon. So. Hier mache ich nichts weiter. Das sind halt, also da weiß ich, wie viele Elemente das sind. Denn wenn ich glaube, dass das eine Frobenius-Gruppe ist, dann weiß ich, dass die Elementeanzahl, Anzahl der Elemente von M mal Anzahl der Elemente von T ist. Das sind einfach Q² mal minus 1. So, das wissen wir schon. Jetzt ist der Teil interessant und dann versuchen wir zu zählen mit der Zerlegung von da oben. Dann haben wir also M mal T plus, was habe ich denn da gezählt? Ach so, da das immer eindeutig ist, gucke ich einfach, wie viele Möglichkeiten habe ich jeweils zur Auswahl. Diese Matrix hier ist fest, die benutze ich immer, die zählt als 1. Hier vorne habe ich M mal T Möglichkeiten. Dann eine in der Mitte und hier nochmal M Möglichkeiten. Das kommt von dieser Zerlegung her. Ja, und dann rechne ich noch ein bisschen hin und her und sehe... dass ich, ja, ich klammer das aus, dann steht das hier einmal und hier m-mal. Oder? Hier, die 1 kann ich ignorieren, dann steht da noch dieser Faktor. Da steht eine 1. Und jetzt gucke ich, ob ich nicht schon alles kenne, was da steht. Da haben wir gerade gesagt, das war eine Frobenius-Gruppe, also kann ich die Ordnung hinschreiben, das Produkt der Ordnung dieser beiden Untergruppen. Und hier, naja, M hat Q²-Elemente, das heißt, dann haben wir Q² plus 1, so wie behauptet. So kommt man darauf. Das, und dann ist diese Zerlegung. So, was noch? Man kann dann noch nachrechnen, dass G, also diese Untergruppe M mal T, die ist der Schlüssel zu ganz vielen. Die kann ich mir hernehmen, kann mir die Menge der Nebenklassen angucken und dann habe ich eine Wirkung von G auf der Menge dieser Nebenklassen, so wie immer. Und das ist eine Wirkung, die zweifach transitiv ist. Und zusätzlich sind die Dreifachstabilisatoren trivial. Oder anders gesagt, das ist eine scharf zweifach transitive Wirkung. So kann man, das ist eine Möglichkeit zu sehen, dass das eine, wirklich eine neue Serie von Gruppen ist mit einer scharf zweifach transitiven Wirkung. Das ist sehr, sehr durch diese Untergruppe MIT. Die wird der Rechtsmultiplikation auf der Menge der Nebenklassen G modulo M mal T. Und das ist scharf zweifach transitiv. Nochmal zur Erinnerung, was das hieß. Das bedeutet, wenn ich mir zwei solche Nebenklassen hernehme, zwei verschiedene, und dann nochmal zwei, die auch verschieden sind, dann finde ich genau ein Gruppenelement, mit dem ich per Rechtsmultiplikation von dem einen Kuppel zu dem anderen Kuppel komme. Also von dem ersten Eintrag zum ersten und vom zweiten zum zweiten. Gut, jetzt haben wir also ein bisschen gesehen, wo diese Matrizen herkommen und wo das ganze Zeug konstruiert wird. Wir haben die Ordnung. Und jetzt ist die nächste Frage, kann man irgendwie sehen, dass das einfache Gruppen werden? Ja, wenn Sie mir eins, zwei Dinge glauben, dann ja. Und die Idee kommt in einem der Mini-Projekte nochmal wieder, nämlich Iwasawa. Und da ist viel parallel. Deswegen finde ich gut, dass wir dieses Projekt haben, dass jemand Lust hat, das vorzustellen. Denn was ist jetzt die Idee? Wir nehmen diese Wirkung. Wie groß sind denn die Punktstabilisatoren? Na, bei der Wirkung auf der Menge von Nebenklassen sind doch die Punktstabilisatoren immer konjugiert zu der Untergruppe, die man ausfaktorisiert. Das heißt, die Punktstabilisatoren haben Ordnung, die Ordnung von MIT. Das ist Q² mal Q minus 1. So, insbesondere, ich schreibe es erstmal hin. Wir nehmen diese Wirkung, sei Omega diese Menge. Und jetzt nehme ich mir einfach mal den Punktstabilisator konkret her, dann finde ich da ein bisschen was zu schreiben. Sei das. Und sei Omega aus Omega. Domina. Und jedes Mal, wenn ich jetzt irgendwas hinschreibe, Bahnen oder Stabilisatoren, dann meine ich immer diese Wirkung durch Wechselmultiplikation. Was wissen wir denn über den Punktstabilisator? Naja, die Omega, haben wir gerade nochmal wiederholt, ist konjugiert dazu. Das heißt, ich kann einfach die Ordnung hinschreiben. Das ist die Ordnung von m mal t und das ist Fu Quadrat mal minus 1. Und jetzt denken wir kurz nach. Q mal eine Potenz von 2. Deswegen ist Q minus 1 ungerade. Und Q Quadrat ist eine Potenz von 2. Q Quadrat plus 1 ist dann auch ungerade. Das heißt, der ganze 2-Anteil der Gruppenordnung findet sich hier vorne wieder in Q Quadrat. Oder anders gesagt, die zwei Sylow-Untergruppen von G haben Ordnung Q Quadrat. Und jede Untergruppe, deren Ordnung durch Q Quadrat teilbar ist, enthält eine zwei Sylow-Untergruppe. Tada! Und tatsächlich enthält es die nicht nur als Untergruppe, sondern sogar als Normalteiler. Denn in dieser Untergruppe ist die zwei Sylow-Untergruppe M normal. So haben wir von angefangen mit T normalisiert M. Das heißt, in allen Konjugierten davon ist auch immer nur eine zwei Sylow-Untergruppe, die normal ist. Also enthält die Omega eine zwei Sylow-Untergruppe von G. Und ich schreibe mal dazu sogar als Normalteiler, weil T im Normalisator von M liegt. Und alle Punktstabilisatoren sind zu M mal T konjugiert. Die haben alle die gleiche Struktur. Gut, für Iwasawa brauchen wir ja, was brauchen wir da alles?
Wir brauchen eine perfekte Gruppe.
Gut, da haben wir keine Ahnung.
Mit irgendeiner Erzeugniseigenschaft, da haben wir auch noch keine Ahnung.
Wir brauchen, dass die Gruppe treu wirkt und primitiv. Die Wirkung von G auf Omega ist treu und sie ist primitiv, weil sie zweifach transitiv ist.
Wir haben gezeigt, dass zweifach transitive Wirkungen primitiv sind.
Das heißt, das haben wir tatsächlich. So, und dann brauchen wir noch für jeden Punkt im Punktstabilisator einen abelschen Normalteiler mit so einer komischen Erzeugniseigenschaft.
Und das müssen wir uns jetzt noch irgendwie verschaffen.
Später bei Gap sehen wir das auch nochmal. Die als abelschen Normalteiler mit dieser Erzeugniseigenschaft können wir das Zentrum einer Zwei-Sylow-Untergruppe hernehmen. Wir sehen später noch ein bisschen was zur Struktur der Zwei-Sylow-Untergruppen. Jetzt erstmal sage ich nur, man kann das Zentrum nehmen, zum Beispiel von M. Und das kann dann die Rolle spielen von so einem Normalteiler A. Das heißt, die Konjugierten davon erzeugen die ganze Gruppe und dann kann man Iwasawa anwenden. Was möchte ich denn jetzt machen? Zwei Sylow-Untergruppe, ich gebe dir mal einen Namen. S von G ist das Zentrum oder ist A. Normalteiler von M mal T, beziehungsweise in diesem Fall jetzt von G Omega. Denn wie ist das? Ich bleibe mal hier kurz bei M mal T, weil man es da gut sehen kann. T normalisiert M, normalisiert also jede charakteristische Untergruppe. Jetzt ist M eine Zwei-Sylow-Untergruppe, das Zentrum ist charakteristisch, also normalisiert T das Zentrum. Das heißt, in jedem Konjugierten davon ist es auch so, dass das Zentrum der Zwei-Sylow-Untergruppe normal ist in diesem ganzen Ding. Deswegen ist dieses A ein abelscher Normalteiler von dem Punktstabilisator. Und das, da sage ich gleich noch was zu, aber das zeigen wir natürlich nicht, weil wir ja gar nicht richtig rechnen können. Die Konjugierten davon erzeugen die ganze Gruppe.
Hinweis, und da gibt es dann eine Parallele zu dem, was in dem PSL-Projekt passiert.
Man muss sich noch überlegen, dass die Gruppe perfekt ist. Und der Witz ist, dass man sich Involutionen anguckt, also Elemente der Ordnung 2. Man kann in dieser Gruppe, und das, ja, Suzuki hat das irgendwie alles nachgerechnet.
Ich habe diese Rechnung nie gesehen. Ich finde das ganz faszinierend. Ich habe auch selber angefangen, ein paar dieser Rechnungen zu machen und dann sehr schnell beschlossen, dass ich die hier mit Ihnen nicht machen möchte.
Aber eigentlich würde ich das gerne mal sehen, wie das bei ihm in seinen Notizen ausgesehen hat. Muss faszinierend sein. Und ich frage mich, wie oft er sich verrechnet hat.
Elemente der Ordnung 2 können in dieser Gruppe als Kommutator beschrieben werden. Und dann muss man sich noch überlegen, und das spielt dann auch mit dieser Eigenschaft zusammen, dass wenn wir uns, also man kann auch sehen, dass alle Elemente der Ordnung 2 in dieser Gruppe G konjugiert sind. Die konjugierten Klasse erzeugt dann die ganze Gruppe G und damit erledigt man auf der einen Seite das und auf der anderen Seite die Perfektheit. Wenn man nicht jede Involution als Kommutator schreiben kann, dann wird die Gruppe perfekt, zusammen mit dieser Erzeugungseigenschaft. Und dann kommt Iwasawa und sagt, die Gruppe ist einfach. Das ist also nur so eine Bemerkung noch dazu. Alle Involutionen in G sind konjugiert. Sie lassen sich als Kommutator schreiben. Da muss man aufpassen, es gibt nämlich einen Ausnahmefall, wenn Q sehr, sehr klein ist. Dann bricht manches von dem, was wir gerade gemacht haben, zusammen, aber dazu sage ich gleich noch was. Falls Q mindestens 8 ist, da sind es dann nicht irgendwelche Elemente der Ordnung 2, sondern Transfektionen. Und dann ist man auch wieder was mit der Kommutatorgruppe, bla bla bla. Okay. Was ist, wenn Q gleich 2 ist? Mal gucken. Es steht nicht mehr alles dran. Wenn Q gleich 2 ist, dann wird das alles sehr, sehr klein. Die Matrizen haben immer noch Größe 4 kreuz 4, aber es gibt dann auf einmal von jedem Typ nur noch ganz wenige, weil es eben nur zwei Körperelemente gibt. Es gibt nur 0 und 1. Und dann fällt alles zusammen. Was passiert denn hier hinten zum Beispiel? Der Term fällt weg, hier bleibt eine 4, hier bleibt eine 5. Das wird eine Gruppe der Ordnung 20. Alle, die in Gruppentheorie 1 waren, wissen, dass so eine Gruppe nicht arisch und einfach sein kann, denn das ist 2 Quadrat mal 5. Da gibt es nur zwei verschiedene Primteile. Zum Beispiel, oder man macht das irgendwie zu Fuß. Da kommt eine niedliche kleine Frobenius-Gruppe raus, die einfach ein Sonderfall ist bei dieser Konstruktion, die nicht einfach ist, aber ab Q gleich 8, das ist die nächste Zahl, die erlaubt ist, denn der Exponent oben muss ja ungerade sein. Suzuki 4 gibt es nicht. Ab 8 kommen da einfache Gruppen raus. Suzuki 8 gucken wir uns gleich näher an mit Gap. Unter anderem ist ja vielleicht interessant, wie Gap mit diesen Gruppen rechnet, also wie die da repräsentiert sind. Und dann habe ich gedacht, gucken wir uns so Fragen an wie: Wie kann man überhaupt die Untergruppenstrukturen mit Gap erkunden? Was sind da überhaupt Möglichkeiten, wie man da rangehen kann? Was für Fragen haben wir vielleicht? Wollen wir vielleicht manche dieser Gruppen wiederfinden? Welche Primteiler kommen in der Gruppenordnung vor? Kann man irgendwas über die Sylow-Struktur sagen? So, solche Sachen. Und die Untergruppenstruktur ist auch interessant. Und das ist einer der Gründe, warum ich mich entschieden habe, diese Serie vorzustellen. Erstens kommt die nochmal wieder und sagt Hallo. Wegen dieser besonderen Struktur einer scharf zweifach transitiven Vermessungsgruppe in Gruppentheorie 3. Da kommen wir nochmal wieder. Da werden wir uns dann freuen, dass wir die schon mal gesehen haben und dass wir ein bisschen was wissen über die Untergruppenstruktur. Ich werde gleich einen Satz anschreiben, der für die ausreichend großen Suzuki-Gruppen was über maximale Untergruppen sagt. Die haben was gemeinsam mit anderen relativ kleinen, sage ich mal, Typgruppen, wie zum Beispiel der PSL. Und die Gemeinsamkeit ist, dass das Gruppen sind, bei denen die maximalen Untergruppen klein sind. Und deswegen ist die Untergruppenstruktur insgesamt auch nicht so wahnsinnig reichhaltig. Und das meine ich überhaupt nicht böse, das macht es angenehm, mit diesen Gruppen zu arbeiten, aber es heißt auch, dass diese Gruppen sich ganz oft so verhalten, als ob sie eigentlich gerne auflösbar sein würden. Das heißt, sie sind einfach und nicht arisch, aber nur gerade so. Und wenn man sich Untergruppen anguckt, dann ist man sehr schnell in einer Umgebung, die sich anfühlt, als wäre man in einer auflösbaren Gruppe. Viele Gruppen sind sehr klein, ist alles sehr aufgeräumt. Und in größeren, einfach nicht-arischen Gruppen hat man eine viel reichhaltigere Untergruppenstruktur. Und das führt dazu, und deswegen sage ich das alles, dass wenn man sich gewisse Klassifikationsresultate anguckt, dass dann immer wieder da sowas steht wie bla 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 oder ist es eine dieser Gruppen. Und dann kommt da ganz oft sowas wie Suzuki-Gruppe oder PSL 2 oder so.
Das heißt, da hat man so eine Art generisches Verhalten oder es ist halt eine dieser Kleinen, die sich anders benehmen. Was noch?
Es gibt so gewisse,
ja, das spielt in die gleiche Kerbe. Wenn man sich die Klassifikation hier endlich einfach in Gruppen anguckt oder Resultate von kurz davor, wo man einfach versucht hat, mit möglichst ähnlichen technischen Methoden sehr viel, sehr allgemein über einfache Gruppen auszusagen, dann ist es häufig so, dass man so eine Art generischen Argumentationsstrang hat. Wenn die Voraussetzungen gut sind und die Situation reichhaltig genug ist, sodass man genug Untergruppen hat und genug Primzahlen und so, dann hat man so einen generischen Weg und den geht man und alles läuft. Und es ist vielleicht anstrengend und technisch und dauert 300 Seiten, aber es läuft irgendwie. Und dann gibt es das, ja, aber wenn nicht. Wenn jetzt nicht genug Primzahlen da sind oder wenn die zwei Sylow-Untergruppen irgendwie zu klein sind oder wenn das zu klein ist oder wenn da irgendwas fehlt oder wenn die Primzahl 3 nicht vorkommt oder irgendwas Komisches, dann merkt man, oh, diese generischen Argumente funktionieren nicht, ich muss mir was anderes überlegen. Und manchmal ist dann die Rettung, dass man versucht zu zeigen, es ist eine von diesen Gruppen, die wir kennen und von denen wir wissen, dass sie sich ein bisschen anders verhalten. Die spielen wirklich eine wichtige Rolle und sind gleichzeitig schön und manchmal aber ganz schrecklich, wenn man über die stolpert und denkt, ach Mist, jetzt funktioniert mein Standardargument nicht. Und so habe ich die auch kennengelernt. Ich habe, als ich angefangen habe, Gruppentheorie zu machen, da habe ich manchmal genau mir Argumente überlegt für solche Arten von Gruppen. Und später habe ich dann gelernt, dass die eigentlich für ganz viel, was ich machen möchte, die Ausnahmen sind, wo es nicht geht und wo ich mir was anderes überlegen muss. So, bevor wir jetzt spielen, schreibe ich noch den Satz über maximale Untergruppen an. Und dieser Satz, der gilt erst ab, der gilt so allgemein, wie ich ihn hinschreibe, erst ab Q gleich 32. Und deswegen gucken wir uns so die 8 gleich in der Form genauer an. Suzuki 32 wird dann ja an die Kameras machen. Da könnt ihr also gleich mit dem Satz schon mal so einen groben Blick drauf werfen. Aber der ist wirklich nur ziemlich oberflächlich. Und Annika wird uns dann mit der oder mit dem Atlas noch wesentlich mehr zeigen können.
So, Quellen für diesen Satz. Der steht so oder so ähnlich in vielen Gruppen, in vielen Büchern drin, wo man irgendwelche Klassifikationsresultate hat. In GLS3 steht er zum Beispiel in dem Abschnitt über kleine, einfache Gruppen. Wie schon gesagt, es sind häufig Ausnahmen zu irgendwelchen generischen Aussagen und die fühlen sich irgendwie klein an. Das ist in GLS3. In dem Buch von Rob Wilson, Finite Simple Groups, da gibt es auch definitiv einen Satz, da gibt es bei vielen Gruppen Sätze zu maximalen Untergruppen oder wenn es sporadische Gruppen sind, dann Listen. Und ich habe in vielen Fällen die Erfahrung gemacht, dass da das Buch von Wilson auch die beste oder die eine der aktuelleren Referenzen ist als manche ältere Quellen, wo noch was fehlt. Das ist auch wieder ein Literaturhinweis für die, die weiterlesen wollen. Satz über maximale Untergruppen. Und ich schreibe mal, weil ich da nichts beweise, zum Beispiel die GLS3 oder Rob Wilsons Buch Finite Simple Groups. Steht mindestens 5 und wir sind dann bei Q mindestens 32. Und G ist Suzuki-Q. Wenn ich in dieser Vorlesung über Suzuki-Gruppen spreche, dann werde ich immer diese Notation benutzen. Das ist meine Suzuki. Und nicht nur meine, das ist eine von den Standard-Suzuki-Notationen. Das heißt, das ist die Gruppe, die wir vorhin gebastelt haben. Mit der Ordnung, die wir herausgefunden haben, und so weiter. Ist M eine maximale Untergruppe von G, dann ist die Struktur von M durch eine der Möglichkeiten beschrieben, die ich da gleich aufliste.
nur 5, also eigentlich 4, aber es gibt also 2 Teilfälle, Möglichkeiten, wie diese Gruppe aussehen kann. Okay, es könnte natürlich so ein Normalisator von der 2-Silber-Foto-Gruppe sein. Das war ein ziemlich großes Teil. Das ist tatsächlich eine maximale Untergruppe. Da wissen wir dann, dass die Ordnung Quadrat mal minus 1 ist. So was könnte es sein. Und wir kennen die Struktur. Das ist eine Frobenius-Gruppe, der Ordnung Quadrat mal minus 1. Und das sage ich deshalb dazu, weil, wenn man nach Untergruppen sucht, man dann ja gucken muss, in was für einer maximalen Untergruppe könnte die liegen. Und dann ist die Struktur der Gruppen wichtig. So, als nächstes haben wir noch die Edergruppen. Und die sind jetzt schon wieder niedlich. Das sind maximale Untergruppen, aber die sind winzig. Die haben nur Ordnung 2 mal Q minus 1. Das ist ja gar nichts. Die Edergruppen der Ordnung 2 mal Q minus 1. Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Na, man hat hier so einen Normalisator einer 2-Silber-Untergruppe. Da hat man so Frobenius-Komplemente der Ordnung Q minus 1. Das sind zyklische Gruppen. Ja. Zyklische Gruppen. Ich habe gerade kurz überlegt, aber wir haben ja ungerade Ordnungen, bla bla bla, ja. Und die laufen ja auch irgendwo da rum in der Gruppe G. Und dann kann man sich deren Normalisator angucken und dann sieht man, der wächst um 2, das wird eine Diedergruppe, der auch um 2 mal Gruppen ist. Und das ist klein im Vergleich zur Gruppenordnung. So, was haben wir noch? Wir haben, das schreibe ich mal als nächstes hin, wir haben die Möglichkeit, kleinere Gruppen, die auch vom Suzuki-Typ sind, da drin zu finden. Wie kann das passieren? Jetzt müssen wir wieder Galois-Theorie machen. Also, bei 2 hoch 3 oder 2 hoch 5 passiert das nicht, weil 3 hoch 5 Primzahlen sind. Aber man kann sich da sowas vorstellen wie 2 hoch 9. Es gibt eine Suzuki-Gruppe, Suzuki 2 hoch 9. Und dann hat man jetzt da oben stehen 9, also 3 mal 3. Und jetzt weiß man, wieder aus der Galois-Theorie, dass der Körper mit 2 hoch 9 Elementen einen Teilkörper hat mit 2 hoch 3 Elementen. Und dann kann man sich überlegen, dass es dann in dieser großen Suzuki-Gruppe für 2 hoch 9 eine Untergruppe gibt, die aussieht wie Suzuki 2 hoch 3. Und das passiert immer. Immer wenn der Exponent oben zusammengesetzt ist, dann findet man da drin entsprechende Suzuki-Gruppen. Aber Vorsicht, man muss halt gucken, dass diese Primzahlpotenz wieder alles erfüllt, was bei den Suzuki-Gruppen erfüllt sein muss. Das heißt, ich finde Untergruppen vom Typ, und damit das maximale Untergruppen werden, das kommentiere ich gleich noch, denn es gibt ja vielleicht auch noch andere kleinere, damit das maximale Untergruppen werden, muss gelten, dass das Suzuki Q0 ist. Q0 ist eine Potenz von 2. Und also es muss so sein, dass man Q aus Q0 gewinnen kann, indem man das mit einer Primzahl potenziert. Denn ansonsten liegen dann noch andere solche Gruppen dazwischen. Also in dem Fall, den ich gerade beschrieben habe, mit der 9, 2 hoch 9, da ist dann dazwischen dieser Teilkörper mit 2 hoch 3 Elementen. Und da kriegt man dann wirklich eine maximale Untergruppe, weil der Index, also weil 3 mal eine Primzahl 9 ist. Ergibt das Sinn? Ich versuche das alles irgendwie so hinzuschreiben. Wenn das noch zusammengesetzt wäre hier oben, dann könnte man noch so eine Suzuki-Gruppe dazwischen basteln, die noch größer ist. Ja, dann hier, die beiden gehören quasi zusammen. Es gibt nämlich noch zwei Typen von, noch zwei Frobenius-Gruppentypen. Untergruppen. Frobenius-Gruppen der Ordnung. Was haben wir da? Ich schreibe es mal so rum, dass der Normalteil da links steht. Das ist ein bisschen unkonventionell, aber ich erkläre das gleich. Also Q plus Wurzel aus 2 mal Q. Diese Wurzel kann man ziehen, denn Q hat ja da oben eine ungerade. Also die kann man sowieso ziehen, aber warum kommt da was Vernünftiges raus, wenn ich 2 mal Q ausrechne, dann steht oben auf einmal ein gerader Exponent und dann ist klar, dass da wieder eine Zeitdifferenz rauskommt. Jetzt mache ich einmal plus 1 und das Ganze mal 4. Und das ist die Ordnung des Frobenius-Kerns und 4 ist die Ordnung des Frobenius-Komplements. Beziehungsweise, das ist der andere Typ, ich kann hier auch ein Minus stehen haben. Q minus, ansonsten das Gleiche. Hier hinten ist auch wieder eine plus 1 und da, es gibt mindestens eine Quelle, wo da Tippfehler sind bei diesen Untergruppen. Da habe ich mehrere Quellen abgeglichen, bis ich mir sicher war, dass es stimmt. Auch mal 4. So, wenn man jetzt lang genug umrechnet, erstens kann man sich aufgrund, also einfach mit Zahlentheorie überlegen, dass diese Zahl da oben, q Quadrat mal q minus 1 mal q Quadrat plus 1 nicht gestreichbar ist. Da muss man kurz drüber nachdenken, aber das kann man sehen. Das hängt nur davon ab, was q genau ist. Also eine ungerade Kotenz von 2. Und bei diesen beiden Typen Untergruppen ist es so, dass eine davon immer diese Mini-Suzuki-Gruppe enthält, die aus Versehen auflösbar ist. Die der Ordnung 5 mal 4. Die landet hier oder hier, diese Untergruppe. So, 2 lebt oder liegt in einer von diesen beiden. Jetzt können wir ja mal hier neben so schnellzettelmäßig gucken, was ist die kleinste Suzuki-Gruppe, für die wir das anwenden können. Das ist Suzuki 32 und wie würde das da aussehen?
Bei der untersten ist das dann Q minus Wurzel von 2 mal Q minus 1?
Nee, plus 1. Genau, ich kann das auch noch hinschreiben, einfach damit es nicht zu Missverständnissen führt. Das war der Punkt. Es gibt mindestens eine Quelle, wo hier irgendwo ein Vorzeichen falsch ist. Und das hat mich schon mehrmals verwirrt. Und jetzt habe ich mir einfach einmal gemerkt, wie es richtig geht. Das ist plus 1 in beiden Fällen. Wo war ich? Wir gucken uns als Beispiel an, das ist 32. Nur ganz oberflächlich. Wir schauen uns nicht die ganze Untergruppenstruktur an. Da wird Annika uns noch was zu erzählen. Aber wir gucken mal, was so die ersten Anhaltspunkte sind, die dieser Satz uns liefern. Wonach gucken wir, wenn er nach großen Untergruppen ist? Ja, normale Daten haben wir zwei Synonym-Untergruppe. Da haben wir hier 32 ist 2 hoch 5, also haben wir 2 hoch 10 mal 31. Insbesondere haben wir jetzt schon mal eine schöne große ungerade Primzahl, das von die Gruppenordnung teilt. So, das ist doch schon mal gut. Was haben wir noch? Dann haben wir die Idealgruppen dieser Ordnung, das ist jetzt ein bisschen langweilig. Q minus 1 ist 31, wir finden also die Idealgruppen der Ordnung 62. Ja. Die Idealgruppe 62. Gut. Was haben wir noch? Kommt dieser Fall vor? Naja, da das oben eine 5 steht, haben wir keine echten Teilkörper, und, also keine interessanten echten Teilkörper, und dann kommt dieser Fall nicht vor. Dementsprechend haben wir da drin keine interessante kleinere Suzuki-Gruppe, sondern nur diese kleine niedliche, die Suzuki 2. Das passiert also da. Und dann haben wir diese beiden Typen. Und dann gucken wir mal, was da passiert. Q ist 2 hoch 5. 2 mal 2 hoch 5 ist 2 hoch 6. Wurzel ist 2 hoch 3, also haben wir 8. Plus 1. Das heißt, da haben wir dann sowas wie eine Frobenius-Gruppe der Ordnung, was habe ich gesagt, 32 plus 8 plus 1. Da haben wir 41 mal 4. 41 mal 4, noch eine schöne große Primzahl. Und was ist der andere Typ? 32 minus 8 ist 24 plus 1 ist 25. 25 mal 4. Und da sehen wir, hier drin muss die Suzuki 2 stecken. 5 mal 4 passt da rein. Und das sind dann die ersten Anhaltspunkte. Das sind große Untergruppen, die man da findet. Man sieht jetzt die ganzen Primzahlen. Alle Primteiler müssen ja irgendwo in einer maximalen Untergruppe sichtbar sein in der Ordnung. Das heißt, wir haben jetzt alle gefunden. Wenn man nicht die Gruppenordnung hinschreiben und faktorisieren will. Und dann kann man von da aus weiter gucken. Deswegen finde ich immer solche Sätze schön, mir gefällt an solchen Sätzen, dass man da Struktur stehen hat, sodass man sich also dann überlegen kann, sagen wir mal, und ich berichte jetzt aus der Praxis, das ist das, was in der Forschung tatsächlich vorkommt, dass man sowas hat wie, ich lande in einer Suzuki-Gruppe und meine Untergruppe hat Ordnung 3x31, nee, 3 ist doof in der Suzuki-Gruppe, 5x31. So, warum nicht? Ich habe eine Untergruppe und ich habe irgendwoher die Info gekriegt, 5 teilt die Gruppenordnung und 31 teilt die Gruppenordnung auch. Und dann kann ich gucken, was für Untergruppen sehe ich, wo die größere Primzahl überhaupt vorkommt. 31, Gesundheit, dann sehe ich, das sind diese beiden und in beiden kommt aber die 5 nicht vor. Das heißt, es kann keine solche Untergruppe geben. Das heißt, irgendwo muss ich da einen Widerspruch produziert haben. So zum Beispiel kann man argumentieren. Oder es könnte sowas vorkommen wie, man hat eine Gruppe, deren Ordnung durch 5 teilbar ist, aber wo gleichzeitig auch eine elementarische Untergruppe der Ordnung 4 drin liegt. Und dann guckt man hin und denkt sich, ja super, 5 mal 4, aber Moment, Frobenius-Gruppe. Im Frobenius-Komplement sind dann die 2 Südorf-Untergruppen zyklisch oder Quaternionengruppen. Da kommt keine elementarische Gruppe der Ordnung 4 vor. Bingo. Das heißt, Ordnung ist nicht immer ausreichend. Manchmal braucht man auch noch Strukturinformationen. Dann kann man das so zusammenwerfen. Okay, das als kleinen Einblick. Und jetzt gucken wir uns Suzuki 8 mit Gerb an. Und ich möchte mir noch eine andere Gruppe mit Gerb angucken. Und das ist dann der Vorgriff auf das nächste Kapitel. Denn ich bin jetzt hier mit der Besprechung von Suzuki-Gruppen in dieser Allgemeinheit erstmal fertig. Es ging darum, eine Serie von Gruppen ein bisschen vorzustellen und ein paar Beispiele zu geben, wie man mit dieser Art Resultaten argumentieren kann. Okay, dann müssen wir jetzt hier ein bisschen basteln. Dann nehmen wir uns einfach 5 Minuten Pause und ich bastle hier mit meinem Computer und wenn alles da ist, dann sage ich Bescheid und dann machen wir weiter. Und dann können alle, die wollen, jetzt auch ihre Rechner starten und Gap aufrufen. Ich mache da mal kurz Pause auch hier auf dem Band.